Ja, da sehen wir so ein Bild von Wolken, würde ich mal sagen. Der Hintergrund unserer Lieder erinnert uns, dass da eine Wolke von Zeugen ist, die uns Dinge hinterlassen hat. Und einen möchte ich mal kurz rauspicken. 1699 wurde er in Mühlhausen an der Enns geboren. Philipp Friedrich Hiller. Der junge Hiller ging in Denkendorf und Maulbronn zur Schule und studierte schließlich in Tübingen Theologie. Nach verschiedenen Stationen in seinem Leben wurde er 1748 Pfarrer in Steinheim in der Nähe von Heidenheim. Ich glaube, das sind die, die gestern die Bayern geschlagen haben. Auf der Schwäbischen Alb. Also die Bayern aus München. Allerdings 1748, 3 Jahre später, erkrankte er an einer Halskrankheit und war deswegen in ärztlicher Behandlung, aber niemand konnte ihm wirklich helfen. Seine Stimme versagte und in einer Zeit, in der es noch keine Mikrofone gab, war das für einen Pfarrer eigentlich so ein K.O.-Kriterium. Das ging nicht mehr. Hiller behalf sich in seinem Krankheitsleiden so, dass er einen Vikar beschäftigte, der dann die Predigten hielt. Weil er aber nicht reden konnte, wurde er ein großartiger Zuhörer und Seelsorger und auch einer der prägenden evangelischen Liederdichter seiner Zeit. Er starb 1769. Zuvor hatte er ein Liederbuch herausgegeben, in dem er 732 Bibelstellen, Sprüche und Texte zu Liedern vertont hatte. Das bekannteste von ihm kennen wahrscheinlich einige von uns. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Philipp Friedrich Hiller wurde so zu einem Mann, der in der damaligen Zeit vielen Menschen mit seinen Liedern zum Segen wurde. Und obwohl er 21 Jahre an dieser Krankheit litt bis zu seinem Tod, hat wohl kaum einer in der damaligen Zeit die Kirchengemeinden in Württemberg und weit darüber hinaus so geprägt. Er war ein Mann, der sicherlich durch manche Krisen ging, viele Tiefen durchlebte, aber es ist Frucht geblieben, bis in unsere Zeit hinein. Und ich will mit euch heute einen Text aus dem Johannesevangelium lesen, in dem sich etwas widerspiegelt und von dem, was sich in dem Leben von Philipp Friedrich Hiller bewahrheitet hat. Es steht in Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Ich lese den ersten Text aus der Hoffnung für alle. Johannes 12. Unter den Festbesuchern, das war das Passafest, es ging sozusagen auf Ostern zu. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott anbeten wollten. Aus den Griechen stand da. Seit Alexander dem Großen prägte die griechische Kultur das ganze Morgenland, wie man es nennt, den Orient. Und da waren Menschen, die nicht ursprünglich Juden waren, aber den Gott der Juden anbeteten, sogenannte Proselyten. Sie kamen zu Philippus, einem griechischen Namen, Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Eigentlich steht da im Text, wir möchten Jesus sehen. Wir haben gerade in dem zweiten Lied in der Lobpreiszeit gesungen: Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn sehen. Ich glaube, dieses Sehen dieser Menschen, dieser griechischstämmigen Proselyten, war ein anderes Sehen. Wir kommen jetzt von weit her, es ist das Fest, wir wollen anbeten, aber da wird so viel über diesen Jesus geredet und den wollen wir jetzt mal sehen, dieser besondere Mann, von dem so viel geredet wird. Ich glaube, das war ein anderes Sehen als das, was wir jetzt gerade eben gesungen hatten. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Er sagte ihnen: Die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also er geht gar nicht mehr auf diese griechisch sprechenden Juden bzw. griechisch sprechenden Proselyten ein. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, wahrlich, wahrlich, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in der Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ich ahne, was einige von euch jetzt vielleicht denken. Manchen wird es so gehen, dass sie diesen Bibelvers gar nicht so sehr mögen. Und das kann ich verstehen. Es ist ein Wort, in dem Jesus über das Sterben redet. Wir kommen doch gerade von Ostern her. Da war doch gerade Wiederbelebung, Auferstehung angesagt. Wir befinden uns in der Osterzeit. Ich habe gestern Wort zum Sonntag gehört. Da hat der katholische Pfarrer das nochmal deutlich gemacht. Wir sind am zweiten Ostersonntag. Dann habe ich mal nachgeguckt bei Wikipedia. Die Osterzeit geht 50 Tage bis zum Pfingstfest. Wir leben also in der Osterzeit. Also Ostern war nicht mit Ostermontag vorbei. Wir dürfen jetzt 50 Tage Ostern feiern. Halleluja. Ich denke, einigen von euch war das auch nicht bewusst wie mir. Ich gebe mich da geschlagen. So können wir uns doch ein wenig mit diesen voröster- und nachösterlichen Themen noch beschäftigen. Sterben ist nichts Schönes. Sterben ist eher etwas Bedrohliches. Aber ich glaube, wenn wir so denken, denken wir zu kurz und wir gehen am eigentlichen Sinn dieses Wortes vorbei. Dieses Sterben, von dem hier die Rede ist, ist ja keine endgültige Vernichtung, keine Auslöschung, sondern Jesus macht in dieser Gleichnisrede vom Weizenkorn deutlich, da muss etwas sterben, damit etwas Neues werden, damit etwas Neues entstehen kann. Das Ziel, auf das dieses Wort abzielt, ist ja nicht der Tod, sondern das neue, aufkeimende, blühende und fruchtbringende Leben. Das Ziel ist nicht der Tod, sondern das neue Leben. So wie auch der Tod Jesu nicht das Letzte war, sondern seine glorreiche Auferstehung und dann auch die Himmelfahrt. Ich glaube, es gehört zu den wohl größten Geheimnissen Gottes, dass alles, was neu werden muss, zunächst einmal durch eine Zeit der Bedrängnis, der Enge, durch Zeiten der Krisen, ja durchs Sterben hindurch geschieht. Und dieses Geheimnis liegt in der ganzen Natur, angefangen von Herbst-Winter, den wir erleben als Absterben, als manchmal noch Schneedecke. Das Leichentuch wird über die Schöpfung gelegt, sodass danach im Frühling etwas Neues werden, blühendes Leben entstehen kann. Man denkt, jetzt ist alles tot. Aber das geschieht alles nur, damit die Natur Kraft sammelt für einen neuen Frühling, einen neuen Sommer und neues Leben entsteht eben durch Bedrängnisse. Die Mütter unter uns wissen das. Ihr habt das bei der Geburt eurer Kinder selbst erlebt. Aber das Ziel einer Schwangerschaft und einer Geburt ist nicht der Schmerz, sondern das neue Leben, das entsteht. Was ich uns deshalb zuallererst wünsche, ist, dass wir ohne Furcht an dieses Wort Jesu vom Weizenkorn herangehen. Und wir machen dazu drei Überschriften. Das erste ist, Jesus ist das Weizenkorn. Jesus hat in seinen Gleichnissen oft von Körnern, Samenkörnern und von Weizen gesprochen. Und jetzt wendet er im Gespräch mit diesen griechischen Proselyten und seinen Jüngern dieses Bild auf sich selbst an. Angesichts seines Leidens und Sterbens, das ja unmittelbar bevorstand, erklärte er diesen enthusiastischen griechischen Anhängern, dass er kein Messias ist, der glorreich die Welt erobern wird wie Alexander der Große. 333 bei Issos Keilerei. Er hat diesen ganzen Bereich sich untertänig gemacht, hat mit Kraft und Kampf und Ross und Reiter und Elefanten, mit denen er über die Alpen gezogen ist, alles sich untertan gemacht. Jesus sagt, so ein Messias bin ich nicht, sondern einer, der zuerst durch den Tod hindurchgeht. Jesus wusste, und er sagt es hier auch, wenn er nicht sterben würde, dann bliebe er allein. Wenn er nicht sterben würde, dann hätte er keinen gerettet. Wenn er nicht sterben würde, dann würde kein Mensch die Herrlichkeit bei seinem Vater sehen. Das, was jetzt hier der Beginn des scheinbaren Endes ist, hatte er oder wurde schon im Johannesevangelium angekündigt durch Johannes den Täufer. In Johannes 1, Vers 29, also ganz am Anfang des Evangeliums von Johannes, steht: Am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Schon da war es prophezeit und erfüllt sich im Laufe dieser letzten Tage Jesu, die mit Johannes 12 beginnen. Jesus wusste, wenn er sich selbst erhalten würde, wenn er sein Leben schonen würde, dann wäre der Himmel leer, für immer und für alle Zeiten. Ja, wenn er nicht gestorben wäre, dann würden wir auch Gott nicht kennen und könnte keiner sich von uns ein Kind Gottes nennen. Ohne sein Sterben hätte sein Leben keine Frucht. Und jeder Landwirt, jeder Gärtner, jeder Hobbygärtner kennt dieses Gesetz. Das Weizenkorn muss diesen Weg gehen. Es muss in die Erde und es erlebt dort Dunkelheit. Es erlebt ein Stück Absterben. Es erlebt schmerzliche Veränderungen. Aber nur dadurch wächst etwas Neues. Nur dadurch kann ein neuer Halm mit vielen, vielen Körnern hervorkommen. Wusstet ihr, dass ein einzelnes Getreidekorn, wenn es in die Erde gelegt wird, in der fünften Generation schon über 1 Million Getreidekörner hervorgebracht hat? Jesus ist diesen Weg gegangen und deshalb können wir heute hier sein und deswegen können wir heute zu seiner Gemeinde gehören und dafür können wir ihm zuallererst einmal ganz laut Danke sagen. Danke, Jesus. Nach Jesus das Weizenkorn oder ist das Weizenkorn ein zweiter Gedanke? Gibt es ein Christsein Leid? Ich habe die Predigt ja so genannt, Christsein Leid. Ich weiß nicht, ob ihr, als ihr den Text eventuell schon gelesen habt, nachdem ihr die E-Mail bekommen habt, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Nun könnten wir es heute uns leicht machen und sagen, jo, die Sache mit dem Weizenkorn hat er erledigt, hat Jesus gut gemacht. Das hat er auf sich bezogen. Das hat mit uns ja nichts zu tun. Aber ich denke, damit würden wir zu kurz greifen. In Vers 25 setzt Jesus seine Rede in dieser Weise fort, dass er sagt, und ich lese jetzt nochmal die Verse 25, 26 nach der Luther-Übersetzung. Da schreibt Johannes: Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Damit stehen wir vor der Frage, gilt das, was Jesus hier gesagt hat, nicht auch uns heute? Dass wir als Christen erst durch Hingabe und auch Opfer des Eigenwillens Frucht bringen? Ist dieses Weizenkorngesetz der Natur und dieser Weg, den Jesus hier vorgezeichnet hat, nicht auch ein Weg für uns alle als Christen? Da sind Krisen in unserem Leben und vielleicht erleben wir darin ein Stück Sterben, ein Stück das Leben verlieren. Aber am Schluss lässt Gott daraus Frucht wachsen, etwas Gutes entstehen. Da haben wir Entscheidungen zu treffen, da können wir entscheiden, ob wir nur uns oder unseren Egoismus pflegen oder ob wir uns investieren wollen in das, was Jesus wichtig ist. Da muss vielleicht ein Stück Eigenwille sterben, aber Gott lässt daraus Frucht wachsen. Wer mir dienen will, der folge mir nach, sagt Jesus. Und diese Nachfolge hat ja auch durchaus ihren Preis. Und ich frage uns, darf uns, darf dich, darf mich die Nachfolge Jesu etwas kosten? Wenn ich die neue Braunschweiger aufschlage, die andere schlage ich nicht mehr auf, da tippe ich nur noch drauf, dann kommt die auf den Bildschirm. Aber wenn ich die neue Braunschweiger aufschlage, dann purzeln immer etliche Werbeprospekte heraus. Und dann steht auf einem Preishammer und auf dem anderen Schnäppchenjagd. Geworben wird mit dem himmlischen Einkaufsvergnügen zu absoluten Dauertiefstpreisen. Alles scheint 2024 wieder billiger zu sein als 2023. Die Inflation sinkt. Alles kann man noch leichter kaufen. Und wenn dir das Geld nicht reicht, kein Problem. Da gibt es eine XY-Bank, die dir gerne einen Ratenkredit, einen super günstigen Ratenkredit geben möchte. Und manchmal befürchte ich, dass wir unseren Glauben an Jesus, unser Christsein, ähnlich verstehen. Glaube ist dazu da, dass es mir gut geht im Leben. Christ bin ich vor allem, weil es mich nicht viel kostet, aber hoffentlich viel bringt. Vielleicht ist ja auch unter uns die Gesinnung weiter verbreitet, als wir denken, die Gesinnung, die da heißt, es kann ja nicht schaden, ein bisschen an Gott zu glauben. Es kann ja nicht schaden, auch ab und zu mal in den Gottesdienst zu gehen. Wenn man so denkt, dann besteht der Glaube aus folgenden Sätzen. Herr, hilf mir in meinem Leben. Herr, segne, was ich vorhabe. Segne du mein Programm. Hilf mir, meinen Lebensentwurf zu leben. Dass Christsein auch ein Stück Leiden mit sich bringen kann, ist nicht so oft in unserem Blick. Gott ist dafür da. Er ist dafür da, dass es mir besser geht und dass ich gesegnet durchs Leben gehe. Ehrlich gesagt, manchmal ist meine Gebetsliste voll mit Wünschen für mich, meine Lieben und meine Bedürfnisse. Und dann wundere ich mich, warum ich keine Leidenschaft habe für arme Menschen, keine Leidenschaft für Menschen, die ohne Christus verloren sind. Christsein, Leid. An Christus glauben, ja, aber das sollte möglichst zum Nulltarif oder so einen Supersparpreis irgendwie gehen. Wir wollen unser Leben erhalten und das ewige Leben dann noch als Schnäppchen mitnehmen. Hier alle Tage Sonnenschein und Freuden und dort im ewigen Leben dann getröstet in Abrahams Schoß sitzen. Jesus sagt uns hier, dass das nicht sein Weg war. Er ging den Weg des Weizenkorns. Er gab sein Leben hin, damit viele andere Leben finden, und er macht deutlich, dass dieses Prinzip auch für die Menschen gilt, die ihm nachfolgen. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Ich vermute, dass wir mit solchen Worten Jesu zu kämpfen haben. Dieses Wort Hass, das geht nicht runter wie Öl. Tatsache ist, dass sich dieser Satz so oder in abgewandelter Form in allen vier Evangelien findet. Es war wohl einer der Kernsätze Jesu. Und wir fragen uns, dürfen wir denn unser Leben nicht lieben? Und was heißt es denn, sogar das Leben zu hassen? Wichtig ist dabei, dass die beiden Worte lieben und hassen im jüdischen Sprachgebrauch keine Gefühle ausdrücken, sondern eine Wahl bedeuten. Man liebt das, was man wählt. Und man hasst das, was man ablehnt. Dann also heißt der Sinn dieser Sätze, wer nur sein eigenes Leben wählt, wer sein eigenes Wohlergehen wichtiger findet als das ewige Leben, der wird das, was er im Grunde genommen festhalten wollte, verlieren. Nochmal. Wer nur sein eigenes Leben wählt, wer sein eigenes Wohlergehen wichtiger findet als das ewige Leben, der wird das, was er im Grunde genommen festhalten wollte, verlieren. Wir halten aber gerne manchmal so krampfhaft das eigene Leben fest. Wir drehen uns manchmal mit so einer atemberaubenden Geschwindigkeit um uns selbst und merken gar nicht, wie wir es dabei verlieren. Als unsere Kinder klein waren, da gab es ein Spielzeug, ich weiß nicht, ob es zwischendurch mal wieder in wurde, das nannte sich Slime. So leuchtend, phosphorisierend, grün, irgendwie. So eine ganz glibbrige Angelegenheit irgendwie. Und dieses glitschige, glibbrige Masse, die ist mir eingefallen, als ich über dieses Wort Jesu nachdachte. Wer mit Slime spielt, der wird merken, je stärker man es festhalten will, je mehr man es drückt und greift, umso mehr rutscht es irgendwie durch die eigenen Finger hindurch, bis man nur noch irgendwie eingesaute Finger hat. So ist es. Je mehr wir uns an unser Leben klammern, je mehr wir unser Leben festhalten, desto weniger werden wir davon haben. Aber wer seine Hände öffnet, wo wir uns selbst loslassen und an Jesus verschenken können, dort werden wir Leben erst in rechter Weise beginnen. Mein Nektar gehört mir, sagte die Sonnenblume. Ich lasse keine Biene naschen. Sie blühte noch eine kleine Zeit, welkte dann und hatte keine Frucht. Ich bin ich, sagte das Weizenkorn. Es war prall und goldgelb, reif und voller Lebenskraft. Ich lasse mich nicht in die Erde legen und aussehen. So blieb es hell, heil und ganz für sich allein. Es wurde todeinsam und hatte keine Frucht. Ich lasse mich doch nicht zerschneiden und auspressen, sagte die Zitrone. Sie war reif und saftig. Ich will mich selbst verwirklichen und entfalten. Sie lag noch eine Weile in der Obstschale, verfaulte dann, stank und verschwand im Mülleimer. Jesus sagte, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es aber hingibt, wird es empfangen. Nur in der Beziehung der Liebe zu Gott und dem Nächsten erfüllt sich unser Leben. Wer sein Leben gegen den Anspruch Gottes zusammenhalten und schützen will, es vor dem Teilen und anderen bewahren will, wird es verlieren. Wer aber in Liebe verschenkt, wird sich und über sich hinaus das ganze Leben finden. Wenn du kein Christsein Leid leben willst, wenn wir Jesu nachfolgen wollen, wenn wir geistlich weiterkommen wollen, dann heißt es, wir willigen darin ein, dass Gott manches in unserem Leben absterben lässt. Dann willigen wir darin ein, dass unser Glaube an Jesus auch etwas kosten darf. Und wir wissen gleichzeitig, das ist der Weg, auf dem wir das Leben erst entdecken. Das ist der Weg, der unser Leben fruchtbar und reich und zufrieden macht. Seltsamerweise sind Menschen, die als Egoisten leben, selten glücklich. Und Menschen, die sich hinein investieren, oft zufrieden und erfüllt. Das ist so etwas wie ein geistliches Gesetz. Wir haben bislang darüber nachgedacht, welchen Weg Jesu gegangen ist und was es heißt, ihm nachzufolgen. Es ist der Weg dieses Weizenkorns, das in die Erde fällt und stirbt und dabei viel Frucht bringt. Doch dann bleibt zum Schluss die Frage, wie stirbt man denn? Mein letzter Punkt. Wie stirbt man denn? Wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir kein Christsein leid, sondern Nachfolge Jesu leben? Für mich beginnt das damit, dass wir unsere Haltungen und Einstellungen überprüfen. Welche Vorstellung habe ich denn selbst vom Leben als Christ? Stimmt das überein mit dem, was Jesus hier sagt? Wenn es nötig ist, werden wir unser Denken und unsere Haltungen verändern müssen. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, sagt Paulus in Römer 12. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und dann bin ich davon überzeugt, dass eine veränderte Gesinnung auch unseren Alltag verändern wird. Eine veränderte Gesinnung wird sich niederschlagen in vielen kleinen Entscheidungen, die wir im Alltag zu treffen haben. Da entscheide ich mich dann, mit einem Menschen die zweite oder noch eine weitere Meile zu gehen. Da entscheide ich mich, dass ich auf etwas verzichte, um das Geld Menschen zukommen zu lassen, die es viel dringender brauchen. Da entscheide ich mich, etwas vom Kostbaren, was ich habe, meine Zeit, in die Erde zu versenken, damit Gott daraus Frucht wachsen lassen kann. Sterben heißt, ich gestatte Gott, dass er die Krisen in meinem Leben nutzt, um Frucht daraus wachsen zu lassen. Und ich erinnere noch einmal an Philipp Friedrich Hiller. Der Verlust seiner Stimme, das war ein Stück Sterben, aber Gott hat daraus eine reiche Frucht wachsen lassen. Sterben kann heißen, ich bejahe, dass Christsein nicht nur eitel Sonnenschein und Freude bedeutet, sondern auch mein Glauben durch Bedrängnisse gehen kann. Ich erinnere uns an die Brüder und Schwestern auf dieser Welt, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die noch in ganz anderer Weise den Weg des Weizenkorns geführt werden. Aber Christus ist ihnen wertvoller und wichtiger und kostbarer als ihre Karriere oder manchmal sogar als ihr Leben. Es gibt so viele, für die Christsein Leid überhaupt gar keine Option ist. Da will ich mich doch auch mit meinem Leben Christus zur Verfügung stellen. Da darf mich auch mein Glaube etwas kosten. Sterben kann heißen, Gott ändert meinen Charakter. Sterben kann heißen, es müssen Dinge in meinem Leben sterben, die nicht gut sind. Und jeder von uns hat das schon gespürt, wir Menschen sind nicht heil. Wir sind nicht perfekt. Und es gibt dunkle Seiten, dunkle Stellen bei uns, die kein Mensch kennt und auch kein Mensch kennen darf. Solche dunklen Stellen können viele Namen haben. Neidische Gedanken auf andere Menschen, denen es anscheinend viel besser geht als mir. Hass auf Menschen in unserer Familie. Geiz im Umgang mit dem uns Anvertrauten. Unreine sexuelle Fantasien, die wir vielleicht sogar hegen und pflegen. Aber nicht nur negative Dinge können aus geistlicher Sicht hinderlich sein. Alles dieses selber machen wollen, ohne die Kraft Jesu Christi, Überheblichkeit, falscher Stolz, auch das sind Dinge, die im Wege stehen, wo es nötig ist, dass wir sie in den Tod geben, wie es Paulus in Römer im 6. Kapitel schreibt. Sterben muss unser altes Wesen, unser ich-süchtiges Wesen, das keine Frucht bringt, sondern uns im Blick auf unser geistliches Vorankommen immer wieder nur im Wege steht. Sterben heißt, ich bringe Opfer um des Reiches Gottes willen. Da ist ein Sägewerksbesitzer, sein Sohn studierte BWL Holzwirtschaft, er sollte den Betrieb übernehmen und dann bekommt dieser Sohn durch eine Predigt den Ruf in die Mission. Heute arbeitet er unter bislang unerreichten Volksstämmen. Ich ahne, wie viele tausend Tote dieser Sägewerksbesitzer gestorben ist, aber er hat darin eingewilligt. Er hat ihn ziehen lassen. Und in der Ewigkeit werden sich Menschen finden, die durch seinen Sohn dieses Evangelium gehört haben. Opfer um des Reiches Gottes willen, auch in alltäglichen Dingen, stellt uns Gott immer wieder vor diese Herausforderung. Vielleicht ist einer dieser Wege auch dein Weg. Deine Weise, wie das Weizenkorn in die Erde fällt und dabei nicht allein bleibt, sondern Frucht bringt. Ich habe für uns hier, die wir sonntags in diesem Gottesdienst jetzt sein können, den Wunsch, nicht Endverbraucher der Liebe Gottes zu sein, sondern Transformatoren der Liebe Gottes. Bei elektrischen Geräten gibt es so Endgeräte, Staubsauger, Musikanlage, Computer, solche Sachen. Die sind Endverbraucher des Stromes. Aber es gibt Transformatoren, Geräte, die große Spannungen herunter transformieren und an andere weitergeben. Wir haben so viel von Gottes Liebe erfahren. Lass uns nicht alles für uns selbst verbrauchen. Lass diese Liebe durch unser Leben hindurch transformiert werden, damit andere Christen lernen und andere Christus kennenlernen und anderen Menschen geholfen wird. Johannes sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das heißt, Jesus sagt es im Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich möchte für diese Frucht beten. Vater im Himmel, danke für dieses Wort, das uns durch Johannes von Jesus weitergegeben wurde. Danke, dass wir es heute so viele Jahre später noch lesen dürfen, auf uns wirken lassen können und uns bewusst machen können, was es heißt, Christ zu sein in der Nachfolge Jesu. Herr, wir wollen das Leid, das mit G-I-H-T, aus unserem Leben streichen. Wir wollen in die Nachfolge gehen mit allem, was es heißt, mit all der Freude, aber auch mal mit all dem Schweren und dem, wo wir uns immer wieder an dir, Jesus, festmachen, wo wir gar nicht anders können, als zu dir zu fliehen und um deine Hilfe zu bitten. Jesus, wir brauchen dich. Wir wollen Menschen sein, die in deiner Nachfolge sind und stehen. Und hilf uns, in all dem andere mitzunehmen. Herr, dass dieses Christsein-Leid nicht um sich greift wie ein Geschwür, sondern dass wir miteinander diesen Weg des Lebens und des Sterbens und des neu aufblühenden Lebens gehen können. Danke dafür, dass du es verheißen hast. Jesus, du bist bei uns, du bist den Weg vorausgegangen. Wir brauchen dich jeden Tag in unserem Leben. Du bist die Nummer eins. Wir wollen keinem anderen Gott dienen, Jesus, als dir allein.